Am 24. Mai im Jahr 1921 beginnt Molly Borkert, eine Einwohnerin der im Osage-Reservat gelegenen Stadt Greyhorse, sich um den Verbleib ihrer Schwester Anna zu sorgen. Dass Anna mal ein oder zwei Nächte in Folge nicht nach Hause kam, war allerdings keine Seltenheit. Sie ging immer schon gerne auf die Piste und tanzte, trank und feierte die Nächte mit ihren Freunden durch. Nun waren aber bereits 3 Tage ohne ein Lebenszeichen von Anna vergangen und Molly, in diesem Punkt ein gebranntes Kind, hatte sie doch bereits vor knapp 3 Jahren ihre kleine Schwester Minnie an eine rätselhafte Form der Schwindsucht verloren. Der plötzliche Verlust schmerzte Molly noch immer sehr. Der vage Gedanke, sich auf einen neuen Schicksalsschlag vorbereiten zu müssen, ließ Angst in ihr hochsteigen. Ihre letzte Begegnung mit Anna war zudem nicht gerade eine derart, die man als schön bezeichnen könnte. Eher hatte sie sich über ihre Schwester geärgert, weil sie ihr bei den Vorbereitungen für eine Feier helfen sollte und wieder mal betrunken erschienen war. In diesem Zustand war sie Molly nicht nur keine große Hilfe, sondern auch eine tickende Zeitbombe, denn Annas stürmisches Temperament und ihre zänkische Art kamen unter dem Einfluss von schwarzgebranntem Whisky besonders gut zur Geltung. Den ganzen Abend zankte sie, provozierte die Gäste und flirtete hemmungslos mit den anwesenden Männern. Lange konnte Molly ihrer Schwester aber nicht böse sein. Sie wusste, dass Anna seit der Scheidung von ihrem Ehemann eine harte Zeit durchmachte. Da Anna zu betrunken war, um selbst zu fahren, sollte ihr Schwager Brian Burkhardt Anna nach Hause bringen. Bevor Anna sich an diesem Abend des 21. Mai also mit Brian auf den Weg nach Hause machte, waren die beiden Schwestern schon wieder versöhnt und sagten sich Lebewohl. Es sollte das letzte Mal sein. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Ihr lieben True Crime Fans, es ist endlich wieder soweit und ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge von Mord ist unser Hobby. Heute tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit alleine, aber ich denke, das ist bei so einem spannenden Fall wie heute zu verschmerzen. Aus der Einleitung konntet ihr es vielleicht schon erahnen, wir widmen uns heute einem sehr düsteren, aber auch sehr interessanten Kapitel der amerikanischen Geschichte, namentlich der Mordserie an Mitgliedern des Osage-Stammes. Und obwohl dieser Fall nun über 100 Jahre alt ist, ist er gerade in aller Munde, was natürlich in erster Linie an dem neuen Kinoblockbuster Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese liegt. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Folge naturgemäß Spoiler zur Handlung des Films enthält. Daher seid gewarnt und hört euch die Folge erst an, wenn ihr den Film bereits geschaut habt oder aber wenn ihr kein Problem damit habt, ihn mit Vorwissen zu sehen, was meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt ist bei dem Film. Den Fall fand ich tatsächlich nicht nur wegen der aktuellen Verfilmung so interessant, sondern auch, weil er einen der größten Fälle des noch sehr jungen FBIs ist und wir durch ihn erstaunliche Einblicke in die Entwicklung von polizeilichen Ermittlungen bekommen. Außerdem ist dies wirklich ein Fall, der uns sehr viel über die damalige Gesellschaft vermittelt und ich muss euch vorab sagen, dass mich einiges davon sehr mitgenommen hat. Ihr werdet am Ende verstehen, was ich meine. Bevor wir uns nun dem Fall widmen, erzähle ich euch erst einmal kurz was über die Geschichte der Osage, die für das Verständnis des Falls unabdingbar ist. Nachdem der Stamm der Osage aufgrund der fortschreitenden Landnahme durch weiße Siedler gezwungen war, sein ursprüngliches Siedlungsgebiet zu verlassen, erwarben sie im Jahr 1870 für den Preis von knapp $2 pro Hektar ein riesiges Gebiet in Oklahoma südlich der Grenze zu Kansas, ungefähr 6000 Quadratkilometer. Das Land galt als karg und wenig fruchtbar und war ihnen nur darum zu einem so günstigen Preis angeboten worden, weil es eben wenig attraktiv schien, dieses Land zu bebauen. Und tatsächlich hatten die Osages in den ersten Jahren sehr schwer mit ihrem neuen Land, auf dem einfach nichts wachsen wollte, sodass sie ihre Ernährung hauptsächlich auf Fleisch umstellen mussten. Ironischerweise wurde aber genau in diesem Gebiet nun, dem heutigen Osage County, im Jahr 1897 ein riesiges Erdölvorkommen entdeckt, das alles ändern sollte. Das US-Innenministerium verwaltete nun über das sogenannte Bureau of Indian Affairs die Pachtverträge für die Ölsuche und Förderung auf dem Land der Osage Nation und später die Lizenzgebühren, die an die einzelnen Zustellungsberechtigten gezahlt wurden. Das soll heißen, wer auf dem Land der Osage Öl schöpfen wollte, musste ihnen als rechtmäßigen Eigentümer des Landes Geld zahlen. Und dieses Anrecht auf Lizenzgebühren für die Ölförderung konnte von den Osage nicht verkauft, verliehen oder verschenkt werden, sondern nur an gesetzliche Erben vermacht werden. Wobei dabei unerheblich war, ob die erbende Person ebenfalls von Osage-Abstammung war oder nicht. Bis 1920 war der Markt für Öl dramatisch gewachsen und brachte den Osage großen Reichtum. Ihr müsst euch das vorstellen, alleine im Jahr 1923 nahm der Stamm mutmaßlich mehr als 30 Millionen Dollar ein, was heutzutage mehr als 400 Millionen Dollar entsprechen würde. Einige der Osage blieben bescheiden und nutzten ihre neu erworbenen Reichtümer in erster Linie dazu, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken oder generell in Bildung zu investieren. Andere stellten ihnen durch teure Autos, Schmuck und extravagante Kleidung zur Schau und leisteten sich Hauspersonal oder bereisten Europa. Klar ist, viele Menschen empfanden diesen neu erworbenen Reichtum der Osage als ungerecht und unverdient, sodass mit dem Ölboom in den 20er Jahren nicht nur tausende Ölarbeiter, sondern auch viele weiße Opportunisten nach Osage County strömten. Und ab dieser Stelle wird die Geschichte sehr aufwühlend und erschreckend, weil der weitere Verlauf zeigt, wie tief Rassismus in dieser bzw. allgemein in unserer Gesellschaft verankert ist. Denn die mehrheitlich weiße Bevölkerung vertritt hier aufgrund von Neid und rassistischen Vorurteilen die Ansicht, dass die Osage nicht in der Lage seien, ihren neuen Reichtum sinnvoll zu verwalten. Im Jahr 1921 verabschiedet der Kongress der Vereinigten Staaten dann tatsächlich ein Gesetz, das für jede Person, die zumindest zu 50% von den Osage abstammt, einen Vormund vorsieht, der ihre Tantiemen und finanziellen Angelegenheiten verwalten soll. Auch Minderjährige erhielten einen Vormund, unabhängig davon, ob es noch lebende Eltern gab oder nicht. Und das finde ich so unfassbar, dass ein Gesetz verabschiedet wird, das den Osage quasi eine angeborene moralische Schwäche unterstellt und dass man ihnen damit so viel Selbstbestimmung, Freiheit und auch Würde genommen hat, und das alles, damit das Ölvermögen so ganz unter einem rassistischen Deckmantel dann doch in der Kontrolle der Weißen bleibt. Obwohl man die Osage ja ohnehin schon vertrieben und hierhin umgesiedelt hatte. Und natürlich war es auch nicht so, dass die Osage ihre Vormunde selbst ausgewählt haben. Vielmehr wurden sie ihnen von den Gerichten vorgegeben und aus den Reihen der weißen Anwälte, Ärzte oder Geschäftsleute vor Ort ernannt. Und von denen, vor allem von den Anwälten, gab es vor Ort interessanterweise eine viel höhere Dichte als anderswo im Land. Ihr könnt euch also schon vorstellen, dass viele Menschen dann nicht unbedingt die besten Absichten hatten und dieses System mit diesem Gesetz sehr zu Missbrauch und zur eigenen Bereicherung eingeladen hat. Welches Ausmaß das aber wirklich angenommen hat, hätte ich mir nicht vorstellen können, das werden wir später noch genauer sehen. Zurück in den Mai 1921. Eine Woche nach Annas Verschwinden entdeckt ein Ölarbeiter ca. 1,5 Kilometer nördlich der Innenstadt eine verwesende Leiche mit zwei Einschusslöchern zwischen den Augen. Hingerichtet. Der Körper ist bereits so verwest, dass eine Identifizierung unmöglich ist. In der Hosentasche findet man einen Brief, adressiert an einen Mann namens Charles Whitehorn, sodass die Vermutung naheliegt, dass eben dieser auf grausame Weise sein Leben hatte lassen müssen. Jener Charles Whitehorn war ebenso plötzlich verschwunden wie seine Cousine Anna Brown und wurde seit 2 Wochen vermisst. Etwa zur selben Zeit folgte ein Junge einem Eichhörnchen, das er auf der Jagd erschossen hatte und das über den Rand einer Schlucht geflogen war. Unten angekommen, konnte der Junge den kleinen Nager nicht mehr finden, machte aber eine andere Entdeckung: die aufgedunsene Leiche einer Frau. Nachdem die Leiche geborgen worden war, übergoss der Bestatter den Körper mit Salz und Eis, worauf dieser allmählich zusammenschrumpfte. So als würde auch noch der letzte Rest Leben aus ihm entweichen. Der Bestatter kannte Anna und wusste um ihr rätselhaftes Verschwinden. Doch die Verwesung war so stark fortgeschritten, dass er die Identität der Leiche nicht feststellen konnte. So wurde Molly Burkhardt verständigt, die sich mit ihrem Mann Ernest, ihrer Schwester Rita und deren Mann Bill Smith kurz darauf auf den Weg zum Fundort machte. Viele, die Anna kannten, folgten ihnen. Auch Kelsey Morrison, ein stadtbekannter Alkoholschmuggler und Drogenhändler, kam mit seiner Frau, die ebenfalls eine Osage war. Molly und Rita konnten kaum ausmachen, ob das zerstörte Gesicht, das sie vor sich sahen, zu ihrer Schwester gehörte. Aber Molly erkannte ohne Zweifel die traditionelle Indianerdecke, die sie am Abend ihres Verschwindens noch für Anna gewaschen hatte. Ritas Mann Bill nahm einen Stock und öffnete den Mund der toten Frau, um einen Blick auf die Goldfüllungen zu werfen. Nun war es Gewissheit. Anna Brown war tot. Rita brach in Tränen aus. Molly, als diejenige der Familie, die stets Haltung bewahrte, kehrte dem Tatort schnell den Rücken zu, in der Hoffnung, ihre Schwester so in Erinnerung behalten zu können, wie sie war. Lebendig. Noch konnte Molly nicht ahnen, dass dies gerade erst der Anfang war, dass dies erst ein Vorgeschmack war auf eine Dunkelheit, die nicht nur ihre Familie, sondern ihren ganzen Stamm bedrohen sollte. Kurz nach der Bergung der Leiche wird nun durch die Hausärzte der Familie eine Autopsie durchgeführt, aber das Vorgehen war im Gegensatz zu heute noch sehr rudimentär und laienhaft und brachte dementsprechend auch deutlich weniger Ergebnisse, als das mit heutigen Mitteln und Möglichkeiten der Fall ist. Eine Todesursache kann bei Annas Autopsie nun trotzdem festgestellt werden, denn die Ärzte finden ein kleines Einschussloch in ihrem Hinterkopf. Obwohl es keine Austrittswunde gibt, können die Ärzte keine Kugel finden. Dennoch ist klar, dass Anna ermordet wurde, genau wie ihr Cousin Charles Whitehorn. Die einzige Auffälligkeit am Fundort der Leiche, die gesichert wurde, war eine angebrochene Flasche Mondschein. Damit ist schwarzgebrannter Alkohol gemeint, dessen Konsum per Gesetz verboten ist, denn wir befinden uns im ersten Jahr der Prohibition, also dem staatlichen Verbot von Alkohol. Unnötig zu erwähnen, dass der Handel mit eben solchem in Osage County florierte. Wirklich viele Rückschlüsse auf den Täter ergaben sich aber durch diese Flasche nicht. Man ging davon aus, dass Anna alleine am Abhang getrunken hatte und dann vom Täter hinterrücks erschossen wurde. Da es zu dieser Zeit in Osage County noch keine offiziellen Ermittlungsbehörden gab, gestaltete sich die Suche nach einem Täter ohnehin sehr schwierig. Denn ohne Ermittlungsbehörden gibt es natürlich auch keine geordneten und dokumentierten Ermittlungen, sodass zum Beispiel keine Tatortfotos gemacht oder Spuren gesichert wurden. Auch die deutlich sichtbaren Reifenspuren vor Ort wurden von den vielen Schaulustigen gedankenlos zertrampelt und waren somit wertlos. Annas Ex-Mann, Oda Brown, und Brian Burkhardt, der Anna am Tag ihres Verschwindens als letztes lebendig gesehen hatte, wurden nun verdächtigt und verhört. Aber man konnte den Abend weder sinnvoll rekonstruieren, noch einem der beiden Männer etwas nachweisen. Nach dem Tod ihrer Schwester versucht Molly nun, ihr Leben so normal wie möglich weiterzuleben. Schließlich hat sie 2 Kinder und eine kranke Mutter zu versorgen. Ihre Mutter hatte eigentlich immer befürchtet, dass sie Molly von ihren 4 Töchtern als erstes verlieren würde, da sie an Diabetes erkrankt war. Nun hatte sie innerhalb von 3 Jahren 2 andere Töchter zu Grabe tragen müssen. Die anstehende Beerdigung ist für die Familie besonders traurig, weil Anna aufgrund der fortgeschrittenen Verwesung und der Verletzung nicht mehr rituell geschminkt und aufgebahrt werden kann. Zu der Trauer und dem Verlust mischt sich die Sorge, ob die geliebte Tochter und Schwester trotzdem unbeschwert im Reich der Toten ankommen wird. Dass das Bestattungsinstitut für die Beerdigung einer Osage viel mehr von den Angehörigen verlangt, als wenn eine weiße Person stirbt, registriert Molly kaum noch. Sie ist es schon gewohnt, dass die Menschen immer wieder versuchen, ihr so viel wie möglich abzuknöpfen. Alle Bestrebungen Mollys, die Ermittlungen voranzutreiben, bleiben in der nächsten Zeit ohne Erfolg. Was bei genauerer Betrachtung der Lebensrealität in Osage County der 20er Jahre leider nicht groß verwundert. Denn hier gehören nicht nur Schmuggler und Gauner zum normalen Straßenbild, hier ist Korruption ein Riesenproblem, das sich durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht. Sogar der damalige Sheriff ist selbst eine ziemlich zwielichtige Gestalt, dem die Osage nicht vertrauen können. In ihrer Verzweiflung wendet Molly sich an den Onkel ihres Mannes, der auf den bürgerlichen Namen William Hale hört, von den meisten aufgrund seines Einflusses aber der König von Osage County genannt wird. Hale kam zusammen mit seinem Neffen Ernest und Brian Burkhardt nach Osage County auf der Suche nach Arbeit im Ölgeschäft. Schnell gelingt es ihm, sich hochzuarbeiten, Kontakte zu knüpfen und erfolgreiche Geschäfte abzuschließen. Bald schon macht er Millionen in der Viehzucht. Wirklich reich machen ihn aber seine Beziehungen zu den gesellschaftlichen Eliten, die über die Grenzen des Countys hinausreichen. Für jedes Anliegen kennt Hale genau die richtige Person und viele Leute schulden ihm Gefallen. Im Gegensatz zum korrupten Sheriff sah Molly bei Hale also eine realistische Chance, dass er mit seinem Einfluss ein Vorankommen in den Ermittlungen bewirken könnte. Obwohl Hale Molly nun zusichert, alle nötigen Hebel zu betätigen, schließlich gehört sie durch die Heirat mit Ernest ja auch zu seiner Familie, laufen die Ermittlungen weiter unfokussiert bis gar nicht und werden sowohl in Annas als auch in Charles' Fall bald darauf eingestellt. Täter und Motiv unbekannt. Auch der von Hale eingesetzte Privatdetektiv bringt keinen Fortschritt. Kurze Zeit später muss Molly den nächsten Schicksalsschlag verkraften, den Tod ihrer Mutter Lizzie. Der Hausarzt attestiert eine natürliche Todesursache, die allerdings nicht für alle Familienmitglieder sinnvoll erscheint. So äußert Bill Smith, der Mann von Mollys einzig verbleibender Schwester Rita, den Verdacht, Lizzie sei vergiftet worden. Ermittlungen bleiben jedoch aus. Im März 1922 ereignet sich der nächste mysteriöse Todesfall unter den Osage. Der junge Familienvater William Stepson stirbt mit Vergiftungssymptomen. Auch bei den nächsten 2 ungeklärten Toten passiert nichts. Angst, Wut und Hilflosigkeit unter den Osage werden immer größer. In ihrer Not beauftragen sie einen Mann ihres Vertrauens, Barney McBride. Ein älterer weißer Herr, der viel Geld im Ölgeschäft gemacht hat, soll nach Washington reisen und um Unterstützung in den Ermittlungen bitten. McBride gilt als großherzig, gerecht und durchsetzungsfähig und hat sich schon häufig für die Belange der Osage stark gemacht. Er scheint der Richtige zu sein, um auf die verheerende Situation aufmerksam zu machen. McBride hält Wort und reist sofort nach Washington. Aber er kehrt niemals zurück. Auch er wird grausam aus dem Leben gerissen und von unbekannten Tätern erstochen. Im Februar 1923 wird die Leiche von Henry Roan in einem Auto gefunden. Der Vater von 2 Kindern ist ebenfalls Osage und ein Cousin von Molly. Als einer seiner engsten Vertrauten wird William Hale mit als erster über seinen Tod informiert. Hale soll Roan immer wieder Geld geliehen und ihm aus der Patsche geholfen haben. Nun wird ihm seine Lebensversicherung ausbezahlt. Noch ein junger Mensch, der auf diese schreckliche Art von der Erde getilgt wurde. Die Osage sind alarmiert. hatten sie sich die letzten Monate noch in Sicherheit gewogen, gehofft, dass die Mörder vielleicht weitergezogen waren, so wurden sie nun eines Besseren belehrt. Dass es dieselben Täter sein mussten, war allen unausgesprochen klar. Die Ähnlichkeit zu den Hinrichtungen von Anna und Charles war nicht zu übersehen. Aus Angst, die nächste Zielscheibe zu sein, ließen viele die ganze Nacht durch das Licht in ihren Häusern brennen oder hängten vor den Häusern Lichterketten auf. So fühlten sie sich zumindest ein kleines bisschen besser geschützt und könnten sich einreden, sie würden die Bedrohung kommen sehen. Auch Mollys letzte lebende Schwester Rita fühlt sich extrem unsicher. So unsicher, dass sie mit ihrem Mann Bill nach Fairfax zieht, Schutz in der hell erleuchteten Stadt sucht. Sie will näher bei Molly sein. Sie möchte Menschen in ihrer Nähe haben. Am 10. März 1923 erschüttert eine massive Explosion die Stadt und erhellt den Nachthimmel in einem leuchtenden Orange. Von dem neuen Zuhause, das Rita und Bill vor kurzem bezogen hatten, bleibt nur noch ein Trümmerhaufen zurück, aus dem Rita nur noch tot geborgen werden kann. Die Hausangestellte Nettie wird von der Wucht der Explosion komplett auseinandergerissen. Bill Smith wird lebend, aber stark verletzt gefunden und er liegt 4 Tage später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Eine verwertbare Aussage zu möglichen Tätern kann er laut den Ärzten in seinem Delirium nicht mehr machen. Die Herrschaft des Schreckens hat 3 weitere Opfer eingefordert. Und als hätte es buchstäblich eine enorme Explosion gebraucht, um die Behörden wachzurütteln, reagiert der Governor von Oklahoma endlich und schickt seinen Top-Ermittler nach Osage County. Doch auch dieser Hoffnungsschimmer währt nicht lange, denn jener Top-Ermittler wird kurze Zeit später wegen Korruption verurteilt und abgesetzt. Molly Burkhardt hat innerhalb von 2 Jahren fast ihre gesamte Familie verloren. Die Trauer um die geliebten Menschen, die Wut über die stagnierenden Ermittlungen und vor allem die Angst bestimmen ihr Leben. Angst, dass sie, ihr Mann Ernest und die beiden gemeinsamen Kinder die nächsten Zielscheiben sein könnten. Oklahoma City, Krankenhaus. George Bickert wird mit Vergiftungssymptomen eingeliefert. Trotz der medizinischen Versorgung geht es ihm zusehends schlechter. Er weiß, dass er sterben wird. Bevor er abtritt, muss er jemandem sagen, was er über die Morde weiß. Er muss diese Dokumente in sichere Hände geben. Vorher kann er nicht abtreten. Er lässt William Vaughan anrufen, einen der rechtschaffenden Menschen, den er kennt. Er hat die Osage stets wie ebenbürtige Mitmenschen behandelt und sich für ihre Freiheit eingesetzt. Vaughan reagiert sofort und schafft es gerade noch rechtzeitig nach Oklahoma City. Er bleibt an George Bickerts Seite, bis dieser seinen letzten Atemzug getan hat. Die Dokumente und Informationen will er schnellstmöglich nach Osage County bringen. Darum besteigt er den Nachtzug. Bei Ankunft des Zuges fehlt jede Spur von William Vaughan. Seine nackte Leiche wird kurze Zeit später neben den Bahngleisen auf der Strecke gefunden. Man hat ihm den Schädel zertrümmert. Die Dokumente sind verschwunden. Wieder scheint alle Hoffnung auf Aufklärung dahin. Bis ein neuer Akteur in Osage County auftaucht. Tom White, ehemaliger Eisenbahndetektiv und nun Ermittler für das Bureau of Investigation, das zukünftige FBI. Bei FBI denken die meisten von euch wahrscheinlich an Ermittler in maßgeschneiderten Anzügen, die SUVs mit getönten Scheiben fahren und immer mit der neuesten Technik ausgestattet sind. Aber in den 20er Jahren sah das natürlich noch ganz anders aus. Da hatte das Bureau of Investigation gerade einmal 650 MitarbeiterInnen, außerdem durch mehrere Skandale einen eher schlechten Ruf und war weit davon entfernt, als effektive Bundespolizeibehörde zu funktionieren. Doch das Jahr 1924 markiert den Anfang einer Umbruchsphase für das Bureau, was nicht zuletzt an dem neuen Direktor, einem jungen und ehrgeizigen Mann namens J. Edgar Hoover, liegt. Der hat sich große Ziele auf die Flagge geschrieben. Langfristig will er die Organisation und ihren Machtbereich erheblich ausbauen, weswegen sein erstes Ziel nun die Professionalisierung des Büros ist. Unbestechliches, akribisch arbeitendes und gut ausgebildetes Personal soll der erste Pfeiler für diese Professionalisierung sein. Also weg von den Ermittlern, die wie Cowboys auftraten und zwar zielsicher im Schießen waren, aber eine starke Abneigung gegen schriftliche Berichte hegten. Hin zu jungen, gebildeten Anzugträgern, die frisch von der Universität kamen. Zu Hoover und der Entwicklung des FBI könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Da gibt es wirklich sehr viel Interessantes und Erzählenswertes, das hier aber den Rahmen leider sprengen würde. Aber, so viel sei schon mal verraten, auch wenn Hoover insgesamt nicht unumstritten ist, hat er sein Ziel auf jeden Fall umgesetzt und das FBI entschieden revolutioniert. Bereits ein Jahr nach seinem Antritt als Direktor ließ er beispielsweise eine zentrale Kartei für Fingerabdrücke einrichten, er schuf ein kriminaltechnisches Labor und er gründete eine Aus- und Fortbildungsakademie für alte und neue MitarbeiterInnen. Für die Ermittlungen in den Osage-Morden konnte Hoover aber naturgemäß noch nicht auf den neuen Ermittlertypus zurückgreifen, den er sich jetzt vorstellte, weil das war ja alles noch Zukunftsmusik. Hier lief es also eher auf eine wilde Mischung aus Cowboys und ehemaligen Texas Rangers heraus, die einen Ermittlungserfolg garantieren sollten. Neben Tom White als Leiter der Ermittlungen braucht es eine Person, die bei den bisherigen Ermittlungen dabei gewesen war, um halt einen Informationsverlust zu vermeiden. Neben diesem John Berger, der halt schon dabei war, wurde dann außerdem ein ehemaliger Sheriff aus New Mexico zum Team berufen, genauso wie ein Agent, der sich sehr gut mit Versicherungen auskannte, außerdem ein ehemaliger Texas Ranger und ein Native American vom Utah-Stamm namens John Wren. Letzterer galt als sehr geschickter Ermittler, war aber jüngst entlassen worden, weil er sich weigerte, Berichte anzufertigen. Tom White war sich jedoch sicher, dass Wrens Perspektive für den Fall enorm wichtig war, denn die meisten Weißen, die Ermittler wohlgemerkt nicht ausgeschlossen, pflegten den Osage gegenüber Vorurteile, die tief verwurzelt waren und die Sicht auf die Ermittlungen unbewusst verändern konnten. Weil viele potenzielle Zeugen aufgrund von Ressentiments gegenüber den Osage, eigenen Verstrickungen in korrupte Geschäfte oder der Angst, selbst ermordet zu werden, nicht aussagen wollten, beschloss White sich für eine verdeckte Ermittlung. Er war nun das öffentliche Gesicht der Untersuchung, während die anderen Ermittler undercover Spuren nachgingen und sich unters Volk mischten. Der Druck, den White von Hoover bekam, war beträchtlich, denn das Bureau musste sich durch einen ersten großen Fall natürlich verdient machen. Und tatsächlich, im September 1925, nach unzähligen Gesprächen mit Zeugen, vielen, teilweise falschen Fährten und Hinweisen, deutet für Tom White und seine Männer alles auf eine große, grausame Verschwörung hin, auf ein kriminelles System mit einem alles kontrollierenden König. William Hale, König der Osage Hills. White erkennt nämlich eine, grausame Logik in der Reihenfolge, in der die Familienmitglieder von Molly sterben. Eine Reihenfolge, die sicherstellt, dass Molly am Ende alle Headrights und Besitztümer erbt, dass alles bei ihr zusammenläuft, beziehungsweise bei ihr und ihrem Ehemann, Ernest Burkhardt. Über seinen Neffen würde sich also auch für Hale eine Gelegenheit ergeben, an Mollys Geld zu kommen, vor allem da Burkhardt ihm gegenüber sehr devot war. Waren also die Beziehung zu Molly, die Ehe, die gemeinsamen Kinder nur Etappen auf einem brutal rücksichtslosen Weg zum Reichtum? Für White und sein Team deutet alles darauf hin. Aber sie müssen es natürlich auch nachweisen können, um offiziell Anklage erheben zu können. Wenn man den König anklagen will, braucht man unumstößliche Beweise. Das weiß Tom White. Und da Hale sich natürlich nicht selbst die Hände schmutzig machte, sondern die Morde von anderen Leuten, die ihm noch etwas schuldeten oder denen er ein neues Auto versprach, ausführen ließ, konnte das besonders schwierig werden. Den indirekten Beweis für die Ermittlertheorie liefert dann aber tatsächlich Molly Burkhardt. Zunächst glaubt sie, durch die Folgen ihrer Diabetes immer schwächer zu werden, hat dann aber einen schrecklichen Verdacht. Das, was man ihr seit Wochen vermehrt spritzt, ist gar kein Insulin, sondern Gift. Jetzt, wo sie von allen Verwandten beerbt wurde, sollte sie langsam abtreten, um den Weg zum Geld freizumachen. Nachdem man sie dann der Obhut der Hausärzte, ihres Mannes und damit auch des Einflusses von William Hale entzog, geht es ihr schlagartig besser. Dass ihr Mann sie wirklich vergiftet hat oder dass er direkt an den Morden beteiligt ist, kann oder will Molly sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen. Sie liebt ihn, glaubt trotz oder vielleicht gerade wegen allem Schrecklichen, das sie in den letzten Jahren erlebt hat, an das Gute in ihrem Mann. Am wahrscheinlichsten ist es, dass die Hausärzte der Familie Teil der Verschwörung waren und nicht nur Lizzie, sondern auch Molly vergiftet haben. Aber Ernest Burkhardt muss von diesem Plan gewusst haben. Als White und sein Team genug Aussagen und Beweise haben, um Hale, Burkhardt und deren Komplizen dem Prozess zu machen, geht alles ganz schnell. Während des Prozesses stirbt Anna, die jüngste Tochter von Molly und Ernest, an einer Krankheit. Für ihren Vater ist das der Wendepunkt. Hatte er bis jetzt alle Schuld von sich gewiesen, möchte er nun aussagen. Gegen seinen Onkel, den er als Kopf der Verschwörung bestätigt. Aber auch gegen sich selbst. Er gesteht sein Wissen und seine Beteiligung an den Taten. Den Mord an Rita und Bill Smith hatte er über einen Mittelsmann, selbst beim Berufsverbrecher Elsa Kirby, in Auftrag gegeben. Sowohl der Mittelsmann als auch Kirby kamen unter ungeklärten Umständen zu Tode, bevor sie aussagen konnten. Womöglich war es insbesondere diese Nacht der Explosion, die so schwer auf Ernest Burkhardts Gewissen lastete, dass er reinen Tisch machte. In besagter Nacht sollen nämlich eigentlich die Kinder von Ernest und Molly bei ihrer Tante übernachten. Nur weil Cowboy, der jüngste Sohn, Ohrenschmerzen hatte, waren sie zur Tatzeit nicht in dem Haus. Ernest Burkhardt hatte um ein Haar seine eigenen Kinder in den Tod geschickt. Am Ende des Prozesses wird er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ob Hale und er den Plan, die Familie von Molly systematisch zu ermorden und zu berauben, vor oder nach der Hochzeit gemacht haben, ist bis heute nicht gänzlich nachzuvollziehen. Kurz nach dem Prozess reicht Molly die Scheidung von Ernest ein. Sie hat nicht nur innerhalb von ein paar Jahren ihre gesamte Familie verloren, sondern muss nun auch noch in der Gewissheit leben, dass ihr Mann die ganze Zeit über mit die Fäden gezogen hat und den Verlust eines Kindes betrauern. Trotzdem rappelt Molly sich in den Jahren nach dem Prozess wieder auf, versucht ein normales Leben zu führen und verliebt sich in einen Mann namens John Cobb. 1928 heiratet das Paar. Im Jahr 1931 wird Molly vom Gericht als vollumfänglich mündig anerkannt, nachdem sie und die Osage jahrelang gegen das korrupte Vormundschaftssystem gekämpft haben. Mit 44 Jahren ist sie das erste Mal frei und kann ihr Geld ausgeben, wie es ihr beliebt. William Hale wird in seinem Prozess nur für den Mord an Henry Rowan angeklagt. Obwohl es genügend Beweise für seine Verstrickung in die anderen Fälle rund um Mollys Familie gibt und ihn auch die Aussage von Ernest Burkhardt schwer belastet. Nur das Bundesgericht traut sich, gegen den einflussreichen Mann zu prozessieren. Und auch die Osage haben große Sorge, dass Hale freigesprochen werden könnte. Denn in Oklahoma gibt es auch damals schon ein Jury-System, und abgesehen davon, dass es für Hale wahrscheinlich möglich gewesen wäre, Juroren zu bestechen, hielten einige Osage es für möglich, dass die ausschließlich weißen Männer, aus denen die Jury bestand, einen Mord an einem Osage aus rassistischen Gründen nicht als Kapitalverbrechen ansehen würden, das eine lange Haftstrafe rechtfertigen würde. Nach all der Vertreibung, Kontrolle und brutalster Gewalt, die sie in den letzten Jahrzehnten erlebt hatten, mit Sicherheit keine unberechtigte Sorge. Und tatsächlich scheitert der erste Prozess. Die Jury kommt zu keinem Ergebnis. Die Befürchtungen der Osage, dass Hale sich mit Bestechung aus der Schlinge ziehen kann, scheinen sich zu bewahrheiten. Im zweiten Anlauf werden Hale und ein Komplize dann schließlich doch für den Mord an Henry Roan zu lebenslanger Haft verurteilt. Gerechtigkeit wenigstens in einem Fall. Im Zuge der Ermittlungen und Prozesse wird auch der Mord an Anna Brown aufgeklärt. Brian Burkhardt hatte sie tatsächlich nach Hause gefahren, sie dann aber überredet, noch in der Stadt einen trinken zu gehen. Auf dem Weg holen sie einen Kumpel von Brian ab, Kelsey Morrison, besagter Alkoholbrenner, der bei der Tatortbegehung dabei war, der Informant fürs Bureau war und anscheinend ein Doppelagent, der Anna Brown im Auftrag von Hale erschoss. Brian Burkhardt, Schwager der Ermordeten, war bei der Tat dabei, wusste, was geschehen würde, hielt die betrunkene Anna fest, damit Morrison ihr in den Kopf schießen konnte. Als Kronzeuge wurde er nicht belangt. Wie die Ärzte, die vermutlich nicht nur Lizzie Q und Molly Gift gespritzt haben, sondern die auch die Kugel aus dem Kopf der Leiche entfernten, um keine Hinweise auf den Täter zu offenbaren. Wie viele andere Menschen kamen sie ungestraft davon. Und obwohl die Haupttäter überführt und bestraft sind, einen Abschluss wird es in diesem Fall nie geben. Das Trauma des Erlebten wird von Generation zu Generation weitergegeben, auch heute noch. Zwischen 1910 und 1930 sind mindestens 60 Menschen ermordet worden. Und viele dieser Morde, wie zum Beispiel der an George Bickert oder der an William Warren, sind bis heute nicht offiziell aufgeklärt. Hale, Burkhardt und ihre Komplizen waren keine Einzeltäter. Auch nach ihren Prozessen gab es noch weitere mysteriöse Todesfälle unter den Osage. Ganz zu schweigen von den vielen Menschen, die zwar keinen Mord begangen haben, aber die Osage systematisch entmündigt, diskriminiert und um ihr Geld betrogen haben. Das Leid, das sie erfahren haben, wiegt schwerer, als bloße Zahlen es ausdrücken können. Die Entmenschlichung, die sich durch jede Gesellschaftsschicht zog, ist erschreckend brutal und erschreckend real. Und ich persönlich frage mich, wie es heutzutage in unserer Gesellschaft bestellt ist. Würden die Umstände und die Gesetzeslage es zulassen bzw. begünstigen, wäre ein Verbrechen von diesem Ausmaß wieder möglich? Würden die Menschen aus Habgier, bestärkt durch einen tief verwurzelten Rassismus, ähnlich handeln? Oder haben wir uns weiterentwickelt? Haben wir aus der Vergangenheit gelernt? Da ich diese Frage für mich definitiv nicht mit einem eindeutigen Nein, das könnte heute nicht mehr passieren, beantworten kann, halte ich es für enorm wichtig, dass der Fall nun, über 100 Jahre später, so eine große mediale Aufmerksamkeit bekommt. Zum einen natürlich durch den Film, auf den ich auch gleich noch zu sprechen komme, zum anderen aber vor allem durch den Journalisten David Gran, der das Verbrechen an den Osage in seinem brillant recherchierten Sachbuch Killers of the Flower Moon oder auf Deutsch Das Verbrechen beleuchtet hat und ohne den es den Film wahrscheinlich auch nicht geben würde. Er hat eine Dekade seines Lebens damit verbracht, diesen Fall zu recherchieren. Falls euch dieser Fall über diese Folge hinaus interessiert, würde ich euch auch wirklich empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich habe mich ganz am Anfang ein bisschen schwer getan, weil es sehr viele Namen, Daten und Infos behandelt und das in einer sehr schnellen Abfolge. Aber es ist wirklich ein fantastisches Buch. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Es ist unfassbar informativ und obwohl es kein klassischer Unterhaltungsroman ist, auch wirklich spannend. Ich konnte hier in meiner Folge zum Beispiel nicht so detailliert auf die Geschichte des FBIs oder auch auf die Ermittlungen und die Prozesse eingehen. Im Buch ist das aber alles sehr umfänglich aufgearbeitet und dokumentiert. Grant skizziert das erschreckende Ausmaß des Verbrechens an den Osage und wirkt aktiv der Vorstellung entgegen, man könnte den Schrecken des Falls jetzt alleine auf Hale, Burkhardt und ihre Helfer abladen. Vielmehr zeichnet er das Bild einer Gesellschaft, in der das Böse allgegenwärtig ist und in der man niemandem vertrauen kann. Und das hat natürlich auch noch Auswirkungen bis heute. Gran hat bei seinen Recherchen zum Beispiel ausführlich mit Margie Burkhardt, der Enkelin von Molly und Ernest, gesprochen. Sie berichtet unter anderem auch davon, wie Hale und Burkhardt nach Verbüßung ihrer Strafen freikamen. Hale wurde 1947 als 72-jähriger Mann entlassen und viele Osage protestierten dagegen, dass er zurückkehren durfte nach Oklahoma, was ihm tatsächlich dann auch verwehrt wurde. Verwandten von Margie zufolge besuchte er aber häufig noch Bekannte und Verwandte in Oklahoma und sagte: Hätte dieser verdammte Ernest damals den Mund gehalten, wären wir heute alle reich. Läuterung sieht wohl anders aus. Ernest Burkhardt wurde 1959 das zweite Mal aus der Haft entlassen und durfte ebenfalls nicht mehr in Oklahoma leben, weil er nach seiner ersten Entlassung tatsächlich, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das Zuhause einer Osage-Familie ausgeraubt haben soll, nach seiner Haftstrafe. 1966 reicht Ernest einen Gnadengesuch ein, in der Hoffnung, wieder nach Oklahoma zurückkehren zu können. Trotz heftiger Proteste der Osage entscheidet die Kommission mit knapper Mehrheit zu seinen Gunsten. Laut Margie Burkhardt hatte ihre Tante Elizabeth, also die Tochter von Molly und Ernest, kein Interesse daran, ihren Vater wiederzusehen. Für Cowboy, den jüngeren Sohn, war das aber nicht so einfach. Er wusste, was sein Vater getan hatte, aber besuchte ihn trotzdem gelegentlich in seinem schäbigen Wohnwagen. Er nannte ihn Old Dynamite. Margies Eltern haben ihr schon als Kind erzählt, was ihr Großvater getan hatte. Sie erinnert sich: Immer wenn ich etwas Unartiges machte, sorgte ich mich, weil ich dachte, was, wenn das Böse auch in mir steckt? Und diese Traumatisierung erstreckt sich nicht nur auf die direkten Verwandten der Opfer und der Täter, sondern auf eine ganze Generation. Das bestätigt zum Beispiel auch ein Urgroßenkel von Henry Roan, der damals im Auftrag von Hale für seine Lebensversicherung getötet wurde. Er sagt: Ich glaube, es findet sich irgendwo hinten in unserem Geist. Es mag uns nicht bewusst sein, doch es ist da, insbesondere wenn ein Familienmitglied ermordet wurde. Man hat es einfach im Hinterkopf, dass man niemandem mehr vertraut. Was ich an dem Buch neben der Detailverliebtheit dann besonders toll finde, ist, dass David Gren sich eben nicht damit begnügt, nur die gelösten Fälle in den Blick zu nehmen, sondern dass er im dritten Kapitel des Buches auch von seinen eigenen Recherchen in ungelösten Fällen berichtet. Denn wie ich vorhin ja schon angesprochen habe, sind längst nicht alle Fälle aufgeklärt worden. Ich möchte da auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es sind wirklich viele ungeklärte Mordfälle, von denen er hier berichtet. Wer hat zum Beispiel Barney McBride in Washington verschleppt oder William Warren aus dem fahrenden Zug geworfen? Wer immer diese Männer auf dem Gewissen hatte, er war offenbar ungeschoren davongekommen. Und zumindest im Fall William Warren stößt Gren auf eine interessante Spur. Denn ein Verwandter von William Warren erzählt Gren, er habe weiter ermittelt, als Hale inhaftiert worden ist, und kurz darauf eine anonyme Drohung erhalten, dass alle samt so enden würden wie William Warren, wenn halt er und seine Familie weitere noch Nachforschungen anstellen würden. Über Warns Enkelin Martha erfährt Gren dann, dass es einen Bankdirektor namens A.G. Birch gab, der nach dem Tode Warns Geld aus dessen Nachlass unterschlagen hat. Auch in den alten Akten des Büros findet Gren Hinweise auf zwielichtige Machenschaften von eben jenem Bird, eine sehr enge Verbindung von ihm zu Hale und auch Verbindungen zum Fall George Bickert. Denn jener Bird war auch der Vormund von Bickerts Tochter, sodass er nach dessen Tod indirekt Kontrolle über sein Vermögen erwirken konnte. Natürlich ist es im Nachhinein schwierig, so schwere Anschuldigungen nur über ein Aktenstudium dingfest zu machen, weil im Prinzip hat man nur Indizien, aber es ist wirklich enorm, wie viele dieser Indizien Gren in den Archiven findet. Er stößt nämlich auch auf einen Zeitungsartikel, der belegt, dass jener Bird zusammen mit William Vaughn den Zug in Oklahoma City bestiegen hat, den Zug, den Vaughn nicht mehr lebend verlässt. Und sogar, dass Bird derjenige war, der Vaughns Verschwinden gemeldet hat. Kann das ein Zufall sein? A.G. Bird wurde jedenfalls niemals öffentlich belangt oder auch nur verhört. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es hunderte von Mordfällen an den Osage gegeben hat. Dass es nicht nur Bankiers und Anwälte waren, die die kaltblütigen Morde verübten. Es waren scheinbar normale Menschen, die ihren Ehepartner oder Freund vergifteten. Ärzte, die ihren Patienten Gift statt Medizin spritzten. Und Bestatter, die für einen Extraschein eine Leiche verschwinden ließen, ohne Fragen zu stellen. Es steht fest, dass viele dieser Täter und Täterinnen niemals zur Rechenschaft gezogen wurden und, vielleicht am schlimmsten, dass viele Familien mit der Ungewissheit leben mussten und auch heute noch leben müssen, nicht zu wissen, was genau mit ihren Urgroßeltern, Eltern, Ehepartnern, Kindern oder Geschwistern passiert ist. Einiges wird für immer im Dunkel bleiben. Aber David Gran hat auf jeden Fall sehr viel Licht in die Sache gebracht und dafür gesorgt, dass dieses brutal schockierende Verbrechen nicht in Vergessenheit gerät. Die Infos zum Buch packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Für mich war das eins der besten Sachbücher, die ich je gelesen habe. Und um euch mal zu verdeutlichen, was ich damit meine, dass das Buch eine große Resonanz und Aufmerksamkeit für dieses Thema bewirkt hat. Bevor dieses Buch 2017 erschienen ist, hat man unter dem Stichwort Osage Murders gerade mal 100 oder unter 100 Google-Beiträge gefunden. Also das ist ein Kapitel der amerikanischen Geschichte, das sehr gerne vergessen worden wäre, beziehungsweise für das einiges getan wurde, dass es in Vergessenheit gerät. Umso mehr Aufmerksamkeit gibt es jetzt natürlich durch den aktuellen Kinofilm Killers of the Flower Moon unter der Regie von Martin Scorsese oder Scorsese. Und ich finde das für das True Crime Genre auch wirklich einen großen Gewinn, weil die meisten True-Crime-Fälle sind irgendwie klassische Thriller und es geht immer viel um Serienmörder und unsere Faszination für Serientäter und für die Tathintergründe. Aber dieser Fall ist ja mal was komplett anderes. Also das ist ein Fall, der sehr viel über unsere Geschichte und unsere Gesellschaft erzählt und der halt leider auch nicht so geschichtlich ist, dass man ihn einfach beiseite schieben könnte. Also viele Problematiken davon sind ja leider immer noch sehr aktuell. Darum war ich auch sehr gespannt, als ich das Buch gelesen habe, wusste ich schon, dass es diesen Film geben wird und ich wusste auch, dass Leonardo DiCaprio eine Hauptrolle übernehmen sollte und habe mich halt schon gefragt, welche Rolle wird es sein? Es kam eigentlich nur zwei Rollen in Frage, und zwar die von Ernest Burkhardt oder die Rolle des FBI-Ermittlers Tom White. Und ich habe eigentlich so gedacht, ja, Tom White, FBI-Ermittler, DiCaprio als Ermittler, der so einen Fall löst, hätte ich mir gut vorstellen können, wäre dann aber wahrscheinlich ein relativ, ja, geradliniger Thriller, ein Krimi geworden mit einem Whodunit-Plot. Und ich bin sehr froh, dass es das nicht geworden ist, wobei das die ursprüngliche Idee war. Also die erste Drehbuchversion von Killers of the Flower Moon war so geschrieben, dass DiCaprio den Ermittler gespielt hat und dass der Fokus des Films halt auch wirklich auf den Ermittlungen lag. Und DiCaprio hat dann diesen ersten Drehbuchentwurf verworfen und hat gesagt, ich muss Ernest Burkhardt spielen. Ich muss eine andere Rolle einnehmen. Und das ist eine sehr mutige Entscheidung, wie ich finde, weil wir haben gehört, Ernest Burkhardt ist einer der Täter. Und den Täter in den Fokus eines Films zu stellen, ist eine heikle Angelegenheit. Aber es funktioniert in diesem Fall, finde ich, außerordentlich gut, weil es so ein zerrissener Protagonist ist. Und gerade dadurch, dass wir uns trotzdem, trotz dieser schlimmen Dinge, die er tut, uns irgendwie mit ihm identifizieren können an der einen oder anderen Stelle, geht einem das emotional viel näher, als wenn er jetzt einfach ein Ermittler gewesen wäre. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Zu dem Schauspiel generell und auch zu der Inszenierung dieses Films, ich glaube, da braucht man gar nicht groß was sagen. Das ist allererste Sahne. Also das ist handwerklich ein wunderschöner Film mit einer hervorragenden Inszenierung, bei der wirklich alles stimmt. Und der Cast liefert wirklich sehr ab, bis in die kleinsten Nebenrollen hinein. Aber die Hauptrollen haben hier natürlich die große Bühne. Leonardo DiCaprio, habe ich schon gesagt. Robert De Niro, der ja in der Zusammenarbeit mit Scorsese sehr erprobt ist. Ich glaube, das ist seine 10. oder 11. Zusammenarbeit mit ihm. Und dieser Mann hat einfach auch mit 80 Jahren immer noch eine sehr, sehr beeindruckende Präsenz. Also ich finde, er spielt den William Hale fantastisch. Aber das Glanzlicht dieses Films ist für mich Lily Gladstone in der Rolle von Molly Burkhardt. Ich habe das noch nie bei einer Schauspielerin gesehen, dass sie so gut mit Blicken agieren kann, dass ihr Gesicht in stillen Momenten, von denen es sehr viele gibt in diesem Film, dieses Gesicht hält der Stille stand. Also sie drückt wahnsinnig viel aus mit ihrem Gesicht. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Bitte lasst euch nicht abschrecken von 3,5 Stunden Länge. Ich weiß, das ist ein ganz schönes Brett für einen Kinofilm. Aber in diesem Fall gingen die 3,5 Stunden wirklich um wie im Flug. Und obwohl der Film schon auch viele Dialoge hat und viel Schuss, Gegenschuss, Einstellungen, ich habe mich zu keiner Minute irgendwie gelangweilt oder habe gedacht, mir fehlt hier die Spannung, mir fehlt der Thrill überhaupt nicht. Und das muss man auch erstmal inszenatorisch bewerkstelligen, weil dieser Film ist wirklich kein Whodunit. Es ist von Anfang an hier eigentlich klar, wer die Täter sind. Und der Film zieht seine Qualitäten nicht aus diesem Thrill, dass wir wissen wollen, wer es war. Der ist halt ein bisschen vielschichtiger und geht tiefer. Was mir an dem Film auch noch besonders gut gefallen hat, ist, wie hier Gewalt inszeniert wird. Denn das ist eine erschreckende Beiläufigkeit, die die Gewalt hier hat. Und es kommt sehr gut zum Ausdruck, wie verroht die Gesellschaft damals war. Es sind 1:1 Prozessprotokolle, die hier wiedergegeben werden. Also das ist sehr nah dran an dem Geschehen. Und man merkt insgesamt, glaube ich, schon auch sehr, wie sehr Scorsese dieses Thema am Herzen lag, also oder liegt. Er hat die Osage auch aktiv in den Prozess mit einbezogen. Er hat vor Ort an den originalen Schauplätzen gedreht. Und diese Authentizität merkt man dem Film auch wirklich an. Wir haben, obwohl Ernest Burkhardt hier unser Hauptprotagonist ist, viel auch die Sicht der Osage. Und der Film ehrt auch die Kultur von den Osage. Also wir lernen viel über die Gewohnheiten und über die Kultur dieses Stammes, was ja nicht so selbstverständlich ist, denn das sah in alten Western-Filmen noch ganz anders aus. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, wenn ich das Buch vorher nicht gelesen hätte, ich eventuell leichte Verständnisprobleme gehabt hätte, also vor allem dieses, wenn man nicht weiß, dass die Osage diese Headrights vererben und dass sie die Vormünde vorgesetzt bekommen haben, dann kann man im Film schon so ein bisschen ja schwanken und nicht so richtig verstehen, was da gerade passiert. Aber ihr seid jetzt ja bestens informiert und wisst das schon. Und wenn es darum geht, wie nah der Film an den echten Ereignissen ist, würde ich sagen, dass er sehr nah dran ist. Also das Buch von David Grann war da schon die Vorlage und das ist, wie gesagt, wirklich außerordentlich detailliert und gut recherchiert. Ich fand es aber ganz interessant zu sehen, dass so das Casting, auch wenn das optisch ganz nah an die realen Personen kommt, ist halt zum Beispiel vom Alter nicht so ganz passt. Also Robert De Niro ist mit seinen 80 Jahren mindestens 35 Jahre älter, als der wirkliche William Hale damals war. Und die echte Molly Burkhardt war 10 Jahre älter als ihr Mann, während es hier so ist, dass die Schauspielerin, die Molly spielt, 12 Jahre älter ist als Leonardo DiCaprio. Also das ist nicht ganz akkurat. Ich glaube aber nicht, dass das hier irgendwie was an dem Aussagegehalt des Films ändert. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist die Betonung davon, was David Gran ja sehr ausführlich macht, dass er halt sehr, sehr deutlich sagt, William Hale und Ernest Burkhardt waren keine Einzeltäter. Also es ist ein rassistisches System, das hier angewendet wurde von Menschen in allen Gesellschaftsschichten. Eben nicht so, dass man das jetzt einfach auf die beiden runterdampfen kann. Man sieht zwar im Film auch, dass andere Menschen Taten begehen, aber es ist so sehr am Rand. Diese Betonung hat mir noch mal ein bisschen gefehlt. Beziehungsweise auch die Betonung von diesem Trauma, das sich ja bis heute in der Osage Nation durchzieht. Und auch dieses Wissen, dass heute quasi die Kinder, der Täter und der Opfer, nach wie vor nebeneinander leben und sich irgendwie damit arrangieren müssen, was damals passiert ist. Es gibt eine Sache, die der Film deutlicher formuliert, als David Gran das tut, und zwar, wenn es um die Vergiftung von Molly Burkhardt geht. In dem Film wird es ganz klar so dargestellt, dass Ernest Burkhardt selber Molly Spritzen verabreicht hat und sie wissentlich vergiftet hat, was David Gran so nicht bestätigen kann. Also Burkhardt hat nie zugegeben, gewusst zu haben, dass Molly getötet werden soll, geschweige denn, dass er seine aktive Beteiligung daran zugegeben hätte. Und man schon auch davon ausgehen kann, dass es die beiden Ärzte waren, die ihr das regelmäßig gespritzt haben. In dem Film ist es aber, wie gesagt, so, dass er aktiv ihr die ganze Zeit diese Spritzen verabreicht und von seinem Onkel unter Druck gesetzt wird, ihr die volle Dosis zu geben. Das kann in der Realität natürlich auch so gewesen sein. Also wenn er wirklich nichts davon wusste, dann weil sein Onkel ihm nicht zugetraut hat, dass er das halt selbst durchzieht. Aber auch das ist, finde ich, ein Punkt, der ja irgendwie legitim ist aus dramaturgischen Gründen. Denn dass er an sich aktiv an der Ermordung der Familie mit teilgehabt hat, ist ja unbestritten. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, schaut euch diesen Film im Kino an, wenn ihr es nicht schon getan habt. Mich hat dieser Film emotional auch sehr berührt, und zwar auch in Szenen, wo ich gar nicht damit gerechnet hätte, dass es mich so, ja, dass ich mich so involviert fühle, weil es teilweise auch Szenen waren, die Ernest Burkhardt betroffen haben, dem man natürlich eigentlich sehr negativ eingestellt ist in dem Film. Aber da ist Leonardo DiCaprio schon auch eine Bank, der es schafft, dass man diesen Menschen nicht nur hasst, sondern auch eine gewisse Form des Mitleids empfindet. Aber der halt in allererster Linie, dieser ganze Film, ein riesengroßes Stück Würde an die Osage zurückgibt. Und ich finde es einfach nur toll, dass True Crime auch das sein kann, dass es nicht nur Unterhaltung und Thrill ist, sondern dass es in diesem Fall eine Lehrstunde über unsere Gesellschaft ist. Und ich hoffe, dass ihr damit genauso viel anfangen könnt wie ich. Und würde sagen, wenn ihr noch nicht im Kino wart, dann ab dahin. Und falls ihr Lust habt, das Buch zu lesen, würde ich euch das ebenfalls sehr empfehlen. Und ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich schon auf die nächste Folge von Mord ist unser Hobby. Bis bald!